Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast ist der Ben Dietermann. Er hat eine eigene Snowboard-Produktion, die nennt sich Convoy Snowboard. Und heute soll es um Snowboard fahren und um Snowboard-Produktion und Snowboards an sich gehen. Und natürlich um viel Schnee. Leider haben wir ja gar keinen draußen heute, den Schnee. Den vermissen wir ein bisschen, aber dafür reden wir ganz viel. Über Snowboards und über Schnee und vielleicht kommt er ja dann auch. Hallo Ben.
Hallo. Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt kriege ich hier gerade, habe ich den Frühschiff noch hochgedreht? Genau, jetzt ist besser mein Kopfhörer. Snowboard fahren war ja lange Zeit das stiefmütterliche Kind vom Skifahren und alle, die Snowboard gefahren sind, waren irgendwie so ein bisschen Freaks. Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie Snowboardfahren überhaupt entstanden ist. Kannst du da was dazu sagen?
Ja klar, geht halt ein bisschen, sage ich mal, zurück in der Zeit. Also die von dir angesprochenen Freak-Phase würde ich jetzt, keine Ahnung, 85 bis 95 verorten. Ist schon ein bisschen her. Dann geht's aber Snowboarden an sich, gibt's schon wirklich lange, seit den 60ern. In Amerika ging's wirklich los, aber es gibt auch ja noch urzeitlichere Sachen aus der Türkei, die Lastboards oder die Knappenrössle aus Österreich, wo die Minenarbeiter einfach auf einem Brett abends von der Arbeit heimgefahren sind. Das ist schon ein paar Jahrhunderte her. Aber dann eben von den amerikanischen Surfern 60er, 70er, 80er, da fing es dann wirklich an. Und bis es wirklich hier losgeht, würde ich sagen, Anfang der 80er. Und dann ja, hat es sich verbreitet mit ja, definitiv auch Anfangsschwierigkeiten. Und dann, so würde ich sagen, ab 95 bis 2005, da ist wirklich was passiert. Und dann hat sich aber auch Skifahren wieder bemerkbar gemacht.
Ja, gehen wir nochmal zurück zu den Anfängen. Das war ja nicht so wie heute, dass man da irgendwie eine Bindung hatte, wo man ganz fest aufs Board drauf geschnallt ist, sondern du hast gerade dieses Knappenrösle aus Österreich erwähnt, die dann auf einem Brett den Hang runtergefahren sind. Auch die ersten Boards, die von den Surfern gekommen sind, Surfer stehen ja irgendwie ohne Bindung auf ihrem Brett. Und so haben die das eben auch in den 80er Jahren anfangs gemacht. Das heißt, man ist dann einfach so auf dem Brett gestanden und runtergeglitten den Hang.
Genau, runtergeglitten trifft es ganz gut. Also wirklich teilweise auch sehr primitiv. Auch eben die Sachen noch aus den 60ern wirklich sehr nah dran an dem, was sie schon 200 Jahre vorher gefahren sind. Dann ging es aber auch schnell rasant vorwärts. Also erst war es auch wirklich dieses puristische nur im Schneegleiten, es braucht keine Bindung. Ja, aber dann hat man gesehen, okay, da gibt es auch die Skigebiete, die Skifahrer, die werden mit dem Lift hoch und so. Und da, so langsam kam das Bedürfnis auch, sich den Pisten zu widmen. Und dann wurde auch eben dann ging es auch ziemlich vorwärts, was die Entwicklung angeht, von den Schuhen, von den Bindungen, von den Brettern. Genau.
Und was heißt, da ging es ziemlich vorwärts? Also ich kann mich erinnern, beziehungsweise jedes Jahr gibt es einen netten Event, der nennt sich Longboard Classic, der findet am Ende der Saison immer in Stuben statt und da kommen lauter alte Freaks mit alten Brettern und manchmal kann man da, je nachdem, was die alle so ausgraben, kann man da sehen, was es da so alles gab, irgendwie in den 80er, 90er Jahren. Zum Beispiel Boards mit Finnen unten dran. Das kommt es heute wieder.
Also ich beschäftige mich zum Beispiel viel mit dem Thema Powdersurfen, also auch wieder dem...
Also Powdersurfen ist dann genau das ohne Bindung.
Genau, Tiefschneefahren ohne Bindung und da sind auf jeden Fall wieder einige Parallelen zu diesen puristischen Anfängen. Und an dem von dir angesprochenen Event bin ich auch einer von den Jüngeren, wenn ich dort bin. Und da gibt es einiges zu sehen, auch vieles, was ich quasi nie live miterlebt habe. Ich muss sagen, langt aber auch. Jetzt kann man auch als Späteingestiegener sich so das rauspicken, was daran noch einen anmacht. Ein paar Sachen, das waren ja auch nur kurze Epochen. Ja, war auch gut, dass wieder verschwunden ist.
Bleiben wir mal beim Powdersurfen. Wie sieht denn so ein Surfboard aus vom Powdersurfen? Also so hatten die das damals genauso wie heute. So ein Brett und da geht eine Schnur dran und dann steht man drauf und hält sich an der Schnur fest. Ist es heute auch so?
Also gibt es unterschiedliche Varianten. Also gibt es keine Vorschriften, wie sowas auszusehen hat. Es wird auch wirklich ganz verschiedenen zelebriert. Es gibt wieder so Retro-Snurfer, wo es wirklich darum nur Brett und eine Schnur. Also ich finde es ein bisschen spannender, nicht nur die Wiederholung zu machen, sondern auch mit dem heutigen Technik und Know-how das so neu zu gestalten, also andere Base-Konturen, also quasi die Unterseite vom Brett ist dreidimensional geformt und dadurch gibt es schon auch eine Performance, die jetzt, sage ich mal, in den Anfangstagen nicht da war. Ich meine, es gab wirklich auch in den 70ern, gerade Winterstick war da eine Firma mit Dimitri Milovic, der hat schon sehr spannende Bretter gebaut, aber die waren auf eine Art damals nicht schnell überholt, weil es dann einfach Richtung Pisten gäbe.
Also das heißt heute, da kommen wir vielleicht noch später nochmal genauer dazu, das sind die Unterseiten von einem Board dreidimensional, weil man eben die Techniken heute hat, das einfacher zu machen und früher war das einfach alles glatt unten drunter, also zweidimensional.
Ja, wobei, also die klassischen Snowboards sind auch heute unten flach, also gibt natürlich so gewisse 3D-Elemente, aber ja, im Tiefschnee kann man da mehr machen, also weil es so ein bisschen, wenn es auf die Piste geht, Piste heißt vor allem hier in den Alpen auch schnell mal Eis, da funktioniert, da muss man wissen, was da noch funktioniert und was nicht.
Ja, da bringt das Dreidimensionale gar nichts.
Teilweise schon, teilweise bringt es zu viel, also da muss man einfach ein bisschen aufpassen und es ist auch wirklich so, ein Brett, das wissen zum Beispiel die Surfer alle, ein Brett erschlägt nicht alles, so sage ich mal. Muss man auch wirklich sehr wissen, was man eigentlich will, was man fahren will, was für ein Gelände und dann.
Okay, dann machen wir demnächst hier weiter und unterhalten uns mehr genauer darüber, wie so ein Brett aufgebaut ist. So, das war Super 700 mit Decent Snow. Snow ist das Stichwort zur heutigen Sendung. Da geht es um Snowboardbau und hier im Studio zu Gast ist Ben Dietermann mit seinem Firma, die Convoy Boards heißt. Und da kommen wir später noch detaillierter dazu. Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, wann das Snowboardfahren entstanden ist, dass das durch Surfer und Leute, die irgendwie in den Bergen gearbeitet haben und dann auf Brettern den Berg hinunter geglitten sind, entstanden ist und waren auch schon ein bisschen dabei, uns über die verschiedenen Elemente von so einem Snowboard zu unterhalten. Da gibt es die Base, das ist quasi der Belag unten drauf. So, und was gehört denn da noch dazu? Was bestimmt denn noch so die Fahreigenschaften von so einem Board?
Also eben, ganz unten ist die Base, die du gerade meintest, auf der geglitten wird. Dann kommt erstmal ein bisschen Fasermaterial, dann kommt der Kern, so die eigentliche Substanz. Nach Möglichkeit ist er aus Holz, verschiedenen Holzzusammensetzungen, kann aber auch, teilweise wurde auch eine Zeit lang sehr viel mit Schaum gemacht. Dann kommt wieder eine Faserschicht und dann kommt eigentlich schon die Topschicht, genau.
Das sind so die einzelnen Aufbauten. Ich kann mich dran erinnern, als ich studiert habe, gab es auch so ein paar, also da bin ich zum Snowboardfahren gekommen, weil irgendwie beim Studium jemand angeboten hat, dass man irgendwie wo eine Ausfahrt machen kann und das war so günstig. Da war das Snowboard-Event und Snowboard-Line und Snowboard-Unterricht mit drin und in dieser Gruppe, mit denen wir da zum Snowboardfahren gefahren sind, waren auch so ein paar Irre dabei, die haben sich ihre Boards selber gebaut und hatten die da auch dabei. Die waren derartig schwer, da hat man gemeint, das hat Beton an den Füßen. Also das heißt, es kommt auch darauf an, mit was für Material man diese Ebenen macht oder auf was liegt es, dass die damals so schwer waren und heute so leicht.
Ja, genau, also es ist halt, wir haben ja gerade nur so ein paar Grundaufbauten durchgegangen, aber im Detail kann man sehr viel sehr verschieden machen und gerade wenn man, sage ich mal, mit dem Brettbau anfängt, dann meint man es oft sehr gut und dann wird ein Brett auch schnell mal sehr schwer und es ist halt auch wirklich, wie man sich damit beschäftigt oder was man will. Es ist ja auch manchmal, gerade beim Selbstbau, kann man einfach erstmal nur flashen, dass man das selber gebaut hat, auch wenn es zu schwer ist, wenn es zu steif ist, gar nicht so die Kurven richtig fährt. So haben die meisten angefangen mit selber bauen. Also mein erstes Brett, keine Ausnahme.
War bei dir auch so? Du hast dein erstes Brett auch selber gebaut?
Also nicht das allererste auch, aber das war noch weit von den Pisten entfernt. Aber dann, sag ich mal, nach einer Zeit lang, wo man auch so ganz, naja, richtig normal nie Snowboards gekauft, immer eher Secondhand oder so. Aber dann, als es darum ging, so okay, das Thema finde ich doch ein bisschen spannender, dann auf jeden Fall das erste Selbstgemachte war ähnlich, zu schwer, zu steif, nicht genauso gelenkt wie sollte, aber man hat es trotzdem gefeiert, erstmal wirklich, ist damit gefahren und hat so getan, als wäre es das Beste.
Ganz aber wichtig war da auch, dass das irgendwie ein cooles Design drauf hatte, also die damals hatten sich Äffle und Pferdle oben drauf gemacht. Das war ja auch mal so eine Phase, wo es total wichtig war, irgendwie ein cooles Design zu haben. Ich habe auch so den Eindruck, das ist heute nicht mehr ganz so.
Die Geschmäcker, die verlaufen sehr verschieden in Wellen und Dingen. Also designmäßig gab es schon alles Mögliche, wirklich auch, ich meine, es gab eine Welle, würde ich sagen, so Ende 80er, da hießen die Firmen auch Huger Buger und sowas. Und da gab es wilde Designs. Ich meine, die Klamotten aus der Zeit, das ist ja alles, passt alles zusammen.
Die waren Neonfarben.
Genau, und möglichst wild und irgendwie da musste noch was weghängen und so. Jetzt ist es anders. Andererseits will wahrscheinlich auch sowas, sieht man teilweise wieder kommen. Also das ist erstens, das kommt so und geht in so Wellen. Und dann gibt es aber auch wirklich Leute, die einfach das machen, was sie wollen und auch mit dem Style, den sie leben.
Okay, und das war jetzt irgendwie so ein bisschen kurzer Ausflug zum Design, wenn wir zurückgehen zu der Konstruktion. Beim Material, warum ist das dann so schwer? Ist das das Material? Du hast vorher gesagt, da kann man was, man kann es gut meinen, aber ich meine, schweres Board ist ja nicht unbedingt gut fürs Fahren. Also was meint man da? Was macht man denn? Vollholz oder sonst irgendwie fräst man was raus, dass es leichter wird oder wie macht man das?
Also an sich, das Snowboard besteht ja aus verschiedenen Bauteilen und die Bauteile an sich, wenn man die das erste Mal in der Hand hat, das erste Mal sieht, dann denkt man, also die einzelnen für sich sind super fragil. Also erst in dem Verbund und verklebt, dann wird es wirklich zu einem Element, das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und davor, gerade zum Beispiel der Holzkern, der ist in dünnsten Bereichen manchmal nur 2 mm und wenn man sich ein Holz von 2 mm nur vorstellt oder auch in der Hand hat, das wirkt fragil und deswegen meinte ich eben mit diesem gut meinen, dass man am Anfang gar nicht glauben kann, dass das irgendwie dann zusammenhalten kann, aber eben aus dem Verbund heraus muss man dann oder merkt man dann, okay, nee, der Holzkern, der darf nicht so schwer sein, der darf nicht so steif sein. Die einzelnen Materialien ergänzen sich da im besten Fall und am besten, ja, auch da kann man sehr feine Abstimmungen machen und das macht dann wirklich auch aus, was ein Snowboard kann, was ein Snowboard wiegt, wie lang es hält.
Und kommt es dann auch auf die Art vom Holz an, also welcher Baum das war?
Auf jeden Fall auch. Da kann man wirklich zig Sachen treiben, ausprobieren und muss dann halt immer abwägen, um was geht's jetzt? Geht's jetzt, das leichteste Board ever zu fahren, zu haben? Oder will man wirklich eins, das vielseitiger ist und auch mal, sag ich mal, einen Steinkontakt mitmacht, wenn man Freerider ist und eben nicht nur auf den Pisten ist, dann erwischt man Hindernisse. Genau, also da muss man einfach auch so ein bisschen Also ich kenne es ja auch, ich biete Serien an, da muss man natürlich so einen gewissen Kompromiss, okay, es sollte nicht zu schwer sein, es sollte aber auch haltbar sein, weil man hat es nicht in der Hand, da geht der 60 Kilo Mann drauf und...
Und die 40 Kilo Frau.
Genau, und der 120 Kilo, weiß ich, auch drauf und deswegen muss man, da sollen wir ein bisschen schauen. Genau, was man da eigentlich bauen will und wem man es anbieten will.
Und was ist noch wichtig neben dem Holzkern für die Eigenschaften vom Board?
Also die Faserwerkstoffe auf jeden Fall. Die bilden ja eigentlich von der Konstruktion den Abschluss. Oben und unten sind natürlich nicht, sind immer noch verdeckt vom Topsheet und von dem Belag. Aber trotzdem, die bestimmen sehr wesentlich die Flex-Eigenschaften, also die Durchbiegung sozusagen. Und da kann man auch eben enorm viel machen. Den vorderen Bereich weicher, den hinteren, mehr Torsion, weniger Torsion, eine schnellere Response. Ja.
Was meint man mit der Torsion und Response? Also Torsion kann man sich bestimmt noch vorstellen, wenn jemand auf dem Board steht und eine Kurve fährt, wie sich das Brett dann verhält, ob man das ein bisschen so gegeneinander drehen kann mit den Füßen oder so, oder ob das ganz stocksteif ist. Also das heißt, ob es irgendwie sich mitbewegt, wie zum Beispiel beim Motorradfahren, dass man sich da mit reinlegen kann. Aber was meint man mit Response?
Also ich habe mehrfach schon den Flex erwähnt und dann geht es halt darum, wie dieser Flex, also diese Durchbiegung passiert oder besser gesagt die Rückstellung nach der Durchbiegung, kommt es eher so ein bisschen wie so ein langsames Echo zurück oder macht es einfach Peng und es ist wieder in Original, also einfach.
Und die Knackfrösche, die man so Blechfrösche, die man dann so einbiegen kann und ploppen sie wieder zurück.
Ja, also es gäbe sicher ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt gerade keins parat, aber ich denke, man kann sich das eigentlich schon ganz gut vorstellen.
Also die Torsion ist quasi die Längsdrehung. Also wenn man über die Längsachse vom Board guckt und da die Längsdrehung anguckt und der Flex ist, wenn man das Board nimmt und in der Mitte einmal wie so ein Brotmesser durchschneiden würde und darüber dreht, das wäre dann der Flex, oder?
Also Flex ist eigentlich, wenn man es wirklich vorne und hinten auf was drauflegt und in der Mitte durchbiegt und Torsion ist quasi eine Verwindung. Also wie wenn man es, man steckt es vorne in Schlitz und dreht es hinten, dann kriegt man eine Torsion hin.
Okay, und was kann man denn, oder welche Fahrer achten denn auf welche Eigenschaften? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mehr auf der Piste fahre, was will ich dann lieber haben?
Also kommt wirklich drauf an, egal, jetzt auch selbst, im Bereich Piste gibt es noch Unterscheidungen. Der eine ist eher, oder die eine ist einfach eher sportlich, will es knackig haben und da ist die Torsion dann zum Beispiel deutlich steifer. Man hat wirklich sehr guten Kantengrip, aber gleichzeitig ist das Board auch ein bisschen nervöser. Also das will dann auch gefahren werden. Also das muss man einfach mit der Kraft auch im Griff haben. Oder man kann auch wieder eins für die Piste bauen, die Torsion ein bisschen rausnehmen und dann wird das Brett einfach gutmütiger. Also kleine Fahrfehler werden weggeschluckt und so.
Und die Leute, die in den Park gehen und dann irgendwelche Sprünge machen, die brauchen dann eher mehr Flex?
Auf jeden Fall.
Und eben den Response vermutlich.
Genau, aber es kommt auch wieder, zum Beispiel Park kann auch Pipe sein. Also Halfpipe, und da braucht man wieder eher recht schnittige Bretter, also mit viel Kantengrip, während im Park dann, wenn man auf die Rails geht, sehr weiches Brett, auch wenig Kantengrip. Genau.
Also das heißt, ich brauche mich nicht wundern, dass ich mit meinem harten Pistenboard irgendwie nicht so gut springen kann wie die ganzen Leute, die da immer so lustig wie Gummibälle durch die Gegend springen. Da muss ich auch das entsprechende Brett dafür haben.
Also ich würde sagen, schlussendlich geht mit jedem Brett fast alles. Also
wenn man genug Kraft hat.
Ja, wenn man die Kraft und die Motivation hat. Aber es gibt einfach Differenzierungen, die Sinn machen, und manche Differenzierungen sind dann auch fast vernachlässigt.
Und jetzt haben wir noch die Piste und den Park, und dann das Dritte, was noch fehlt, ist so ein bisschen das freie Gelände. Das kommt ja heute auch immer mehr. Was braucht man da für ein Board?
Auch da so ein bisschen...
Also auf jeden Fall würde ich mal schauen, da geht es darum, Auftrieb haben zu wollen, dass man aus dem Tiefschnee hochkommt, dass das Brett schön oben bleibt, dass man keinen Krampf im hinteren Bein bekommt, also ein bisschen erstmal Fläche vom Brett her. Dann auch kommst du ein bisschen, wie wild man es treiben will. Also es gibt auch dort Bretter, die fahren sich eher sehr, sehr loose und surfy. Oder es gibt dann halt welche, die wirklich auch krass auf der Linie bleiben, auch wo man wirklich sich ranhalten muss, um dem Brett auch die richtigen Kommandos zu geben. Also auch da ein bisschen, es gibt so generell, man erkennt es an der Geometrie dann schon, ob es ein Freeride-Board ist, aber selbst mit der gleichen Geometrie oder so können die noch sehr unterschiedlich sein und sollen auch sehr unterschiedlich sein.
Also das heißt, draußen braucht man eher ein breiteres Board und nicht so weich. Meist durchschnittlich, nicht alle.
Ja, also mit dem Breit ist so eine Sache. Also es gibt, weil gerade Breite ist ein Thema, wenn es dann wieder der Schnee schlechter wird. Und man hat oft auch im freien Gelände, man redet alle immer vom schönen fluffigen Tiefschnee, aber der ist halt auch so eine Sache. Meine oben am Bergkamm, da windet es, und im Tal ist meistens schon zu warm. Also hat man auf so einer Abfahrt wirklich auch eine sehr breite Vielfalt an Schnee, und deswegen, wenn man ein sehr breites Brett hat, das kann dann, wenn der Schnee nicht mehr so weich ist, sehr anstrengend zu fahren sein. Aber generell ja, vor allem aber in der Schaufel, sage ich mal, dass da schon mal eine gewisse Fläche da ist.
Also gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt ein Board kaufen will, dann muss ich mir schon vorher ganz genau überlegen, wofür ich das dann eigentlich haben will. Und wir werden uns dann gleich drüber unterhalten, wie denn da die Märkte so ein bisschen aussehen. Und weil man hat so ein bisschen den Eindruck, das wird immer differenzierter. Da geht's gleich weiter. So, die Plattform auf Radio Free FM. Es war ja jetzt eher, haben wir gerade festgestellt, die Chillmusik, die man anhört, wenn man den Muskelkater vom Snowboarden hat, und nicht wirklich wilde Snowboardmusik. In den 90ern, wo das Snowboardfahren gerade so eine Hochzeit gehabt hat, da war es, glaube ich, hat man eher Grunge und sowas gehört zum Snowboardfahren und hatte weite Hosen an und ist ziemlich viel gesprungen in der Disco. Ich glaube nicht, dass Sie sowas angehört haben.
Ich glaube es auch nicht, aber ich war zu der Zeit auch noch ziemlich jung, also da war das jetzt nicht, also Snowboarden hat mich schon gefesselt, aber die dazugehörige Musik war oft für mich auch lange Zeit eher Panne, also gerade was man auch im Radio gehört hat, und jetzt auch die bisherige Musikwahl fand ich jetzt kann man machen, muss man aber nicht.
Ja, das war ausgewählt wegen den Titeln. Also, das war nämlich Mike Snow. Hatte auch was mit Schnee zu tun. Wir waren bei der Snowboard-Produktion. Hier im Studio ist Ben Dietermann und am Mikrofon Sabine Fratzke. Heute geht es um Snowboards, wie man die macht. Und wir haben uns über die Geometrie unterhalten, was zu so einem Board alles dazugehört, an Material und was so die einzelnen Komponenten sind, und sind schon ein bisschen dahin gekommen, wer eigentlich was benutzt, und haben festgestellt, dass es ziemlich differenziert so. Jeder braucht 15 verschiedene Boards. Ist das so?
Also kann ich natürlich nur empfehlen, aber nee, eigentlich nicht. Aber es schadet einfach nicht, mehr Bretter gefahren zu sein. Also ich muss sagen, dass ich es einfach ein bisschen... Wenn viele Leute erzählen einem sehr begeistert davon, vom Snowboarden, wie auch das für sie wichtig ist, und sind eigentlich dann vielleicht mal maximal zwei Typen von Bretter gefahren. Und da ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr hoch, dass sie noch nie das Brett gefahren sind, das eigentlich viel besser zu ihnen fahren passen würde. Und deswegen ist das Thema schon auch wert, sich damit zu beschäftigen, einfach sich selbst zu lesen und dem Spaß, den man dann haben kann, wenn das Brett wirklich zu seinem Fahrstil und zu dem, was man fahren will, passt.
Jetzt ist es ja so, wenn man gerade diese Märkte anguckt, früher gab es eben Börden und eine Art von Board und nicht viel verschiedene Boards, und heute gibt's da ziemlich viel. Können die dann am Markt auch alle überleben oder so, wenn es da so viele differenzierte Boards gibt und jeder nur ein paar dann verkauft, oder die Stückzahlen sind dann vermutlich auch kleiner?
Also die Stückzahlen sind auf jeden Fall kleiner. Ich meine, diese Gesamtmarktsituation, da jetzt so schnell eine Analyse runterzubrechen, vor allem auch mit der Vergangenheit, ist schwierig. Aber momentan, ich meine, die Umsatzzahlen sind definitiv im Gesamten nicht mehr so hoch, wie sie waren, wie sie um die Jahrtausendwende waren, auf jeden Fall. Durch die Differenzierung, ich meine, das sind ja auch so jemand wie Völkel, Atomic, die sind schon aus dem Snowboard-Bereich ausgestiegen. Aber im Kleinen findet gerade so, sage ich mal, seit 5 Jahren wirklich auch sehr spannende neue Sachen statt. Und das auch gerade auch weltweit, und das ist wirklich spannend, wo das hinführt. Weil ich würde gerade sagen, die großen Firmen haben sich auch lang einfach ausgeruht auf dem Status quo. So sieht ein Brett aus, so verkauft sich's, und alles Weitere schauen wir mal. Und dann ist aber auch gewissen Leuten einfach aufgefallen, okay, da geht mehr, man kann andere Bretter machen für andere Einsatzzwecke. Und ja, es war viel auch einfach vom Freestyle-Snowboarden geprägt. Und mein Freestyle-Snowboarden ist super, aber es ist auch nicht für jedermann und jeder Frau. Es ist halt wirklich eben, es gibt Snowboarden, ist deutlich vielfältiger, und dementsprechend gibt es auch die Boards dazu.
Und Freestyle Snowboarden heißt genau?
Also Freestyle ist eher das, was man zum Beispiel bei so Veranstaltungen sieht, wie den X Games, hier Drehungen, Sprünge oder in den Park stattfindet. Also finde ich auch super, soll hier gar nicht abwertend klingen, aber es ist halt ja, das ist nicht das Einzigste. Und eine Zeit lang gab es, sage ich mal, hier im klassischen Intersport um die Ecke, gab es einfach nur Freestyle-Boards. Und Leute, die sich jetzt auf der Piste bewegen, brauchen nicht, also können natürlich nicht ein Freestyle-Board fahren, aber es gibt auch viele Leute, die bräuchten was anderes. Und es gab aber eigentlich nur
eine Art. Und du hast jetzt gerade gesagt, da passiert relativ viel Spannendes. Du hast ja auch angefangen, selber ein Board zu bauen. Wie ist denn das? Was war da deine Motivation? Wie ist dazu gekommen?
Also meine Motivation kam jetzt nicht aus der Gesamtsituation heraus, quasi gar nicht, weil ich auch über gewisse Jahre das recht wenig verfolgt habe. Das war eher einfach so aus dem wirklich dem Bauen raus. Also so im Studium mehr gelernt über Konstruktionsweisen und dann auch eine erste Arbeit für eine Skifirma gemacht. Und dann so ein bisschen auch gesehen, wie dort in diesen Branchen gearbeitet wird. Und dann so ein bisschen gesehen, okay, da ist noch Luft nach oben. Und dann auch so ein bisschen rumgeschaut und gesehen, wer macht was, wie. Und dann, ja, nee, will ich auch probieren. Und gerade mit Studium, da kann man auf Werkstätten hauseigen zugreifen. Da kann man das einfach erstmal so, sag ich mal, recht wild.
Mit Studium, was hast du studiert?
Ich habe Holzingenieur in der Schweiz studiert.
Ja, da passt es ja sehr gut dazu. Und wenn du dich jetzt selbstständig gemacht hast mit Snowboard bauen, das heißt dann ja, dass du mit den bisherigen Snowboards, die es so gibt, nicht zufrieden warst und was Eigenes gesehen hast, was man da anders macht. Und was war das dann genau?
Also erst war es so, mit diesen Snowboards, die ich hatte, konnte ich fahren, hatte Spaß damit, aber ich kannte halt auch nichts anderes. Also es kam erst an dieser Moment, dass man was gefahren ist gerade so mit dem selber bauen war einfach erstmal selber bauen, aber dann so beim irgendwie 4., 5. Brett war schon so ein Impuls da, wow, das taugt mir mehr wie alles, was ich bisher gefahren bin. Und dann war so, okay, lohnt sich wohl, dem mehr zu widmen. Also.
Und wenn du jetzt so ein Snowboard bauen willst, wie fängst du da an?
Also eigentlich jedes Mal, wenn ich am Berg unterwegs bin, gibt es Ideen. Also man fährt mit dem einen Brett das, merkt, okay, hey, was ist da? Dann fährt man nochmal ein anderes Brett. Also bei mir, ja, es kommt wirklich aus dem Draußensein. Und dann, wenn so eine erste Impulsidee ist, wandert die so ein bisschen im Kopf herum, reift ein bisschen und dann schaut man eben, wie man sie umsetzen kann.
Und das Umsetzen, wie geht es dann? Setzt du dich irgendwie an ein großes Zeichenbrett und malst irgendeinen Umriss oder nimmst du irgendwas anderes und kopierst es und veränderst es? Wie gehst du da vor?
Also es ist wirklich... Also die ersten Skizzen sind wirklich 1:1 auf einem dünnen Holzplatte, dass man das aufzeigt, okay, vorne soll es so breit sein, hinten soll es ungefähr den Radius haben, also den Sidecut, dann die Länge der Nose, und auch die Formgestaltung, wie es aussehen soll. Macht man erstmal einen Grobentwurf, schaut sich's an, überlegt, will ich es jetzt schon bauen oder verfeinere ich erstmal einfach die Grobform und...
Das heißt, verfeinerst du die Grobform, das heißt, du baust dir eins und probierst das dann aus oder verfeinerst die nur wie ein Komponist im Kopf?
Na, also ist schon auch viel eben mit diesem 1:1 aufzeichnen, mal aussägen, aus verschiedenen Winkeln betrachten, einfach für mich ist immer... Also das Auge sieht viel, was der Kopf nicht durchdenken kann. Also wirklich sich das so vor die Augen führen, wie man ja sagt, hilft viel, um zu sehen, okay, ist das schon auch wirklich das, was mir die Idee, passt es zusammen oder ja, gibt es noch was mir noch nicht gefällt? Also es muss schon auch irgendwie ansprechend sein. Und dann kann man wirklich auch direkt zur Tat schreiten und einfach mal was bauen.
Und was bauen heißt dann? Also das heißt, jetzt gefällt es dir und ist so perfekt, wie du es vorstellst. Und was sind dann deine nächsten Schritte?
Also du meinst nach dem ersten Bauen?
Ja, wie überhaupt das Board gebaut wird, was du da machst. Also.
Ah, okay. Also ich fertige eine Schablone an, wo es darum geht, ich muss diese Outline mit den Maschinen bearbeiten können. Ich brauche die Schablone dazu, damit ich die verschiedenen Materialien einfach in die Form bringen kann. Das brauche ich.
Und genau. So eine Form, wie sieht die denn aus? Also das ist dann auch so, wie man beim Gießen oder so, ist das einfach so eine Holzform, die eben genau die Form von dem Board abbildet, weil die ist ja, wir hatten es vorher ganz am Anfang mal über Dreidimensionalität. Das ist ja heutzutage nicht nur einfach mal ein gerades Brett, sondern was macht das dann aus? Wie funktioniert das dann?
Also die erste Schablone ist wirklich mehr oder weniger eine Holzplatte, also natürlich kein Brett, sondern so ein bisschen ein Sperrholz, einfach eine Form. Und später gibt es dann auch schnell mal irgendwie das Gleiche aus einem Edelstahl gelasert oder so, aber noch nicht im Anfangsstadium, weil eben vielleicht, also meistens nachdem man einen Prototypen gefahren ist, hat man direkt schon den Wunsch, was umzugestalten. Und deswegen ist immer eigentlich gut, es nicht zu früh in Stein zu meißeln.
Und in Stein zu meißeln heißt, du hast es gerade erwähnt, da machst du eine dreidimensionale Form, oder? Und die wird dann gelasert und ist es dann Metall wirklich?
Also ich habe mehrere Metallformen auch da in der Werkstatt. Aber das Dreidimensionale, also das, so wie ich fertige, ich teile das in verschiedene Sachen auf. Also es gibt so die Hauptschablone, die ist nicht dreidimensional. Also fände ich zwar irgendwie auch gut, aber ist mir zu aufwendig und eben damit werden die Materialien geschnitten und dann erst in die ins Dreidimensionale gebracht. Das ist eigentlich für mich der effizientere Weg.
Also das heißt, du schneidest aus verschiedenen Materialien, die das Board ausmachen, die einzelnen Teile zusammen und dann werden die zusammen in eine Form gelegt und richtig gepresst, oder?
Ja.
Genau.
Genau, und das ist auch, also für mich ist irgendwann, ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Schablonen, die sind nur eine Hälfte vom Board und also ich bin das schon gewohnt, ich sehe dann die zweite Hälfte, aber ich merke immer wieder, wenn auch Leute in die Werkstatt kommen, für die ist es noch zu abstrakt, nur eine Hälfte, aber für mich geht die Hälfte und auch zweidimensional, obwohl es dreidimensional, das ist halt dann, wenn man es ein bisschen öfters gesehen und gemacht hat, kann man den Link dann auch definitiv schneller und leichter machen.
Okay, und dann kommt es aber sicherlich auch noch darauf an, was für Materialien du auswählst und wie die Qualität von den Materialien ist, die du bekommst, oder?
Auf jeden Fall. Und auch wie ich sie verklebe, wie hochwertig das verpresst wird. mit welchen Temperaturen, Klebstoffen. Also das sind wirklich enorm viele Parameter, aber die sind auch ein bisschen schwierig, alle genau zu umschreiben.
Und du hast gerade gesagt Temperaturen, das ist aber nicht so, dass du irgendwas in den Ofen schieben musst, oder ist das, hast du einen großen Ofen, wo du das reintust?
Nee, aber was ich zum Beispiel habe für die dreidimensionalen Prototypen ist, ich nenne es Hotbox. Also das ist schlussendlich eine, mehr oder weniger eine Kiste, in der ich heiße Luft blasen kann. Also es ist fast ein Ofen. Aber so in der regulären Presse sind Heizmatten, die heizen diese Presse auf. Genau.
Also das heißt, das spielt dann auch eine Rolle, wie stark du irgendwas wo erhitzt und das dann damit in die dreidimensionale Form bringst.
Sogar enorm. Also kann man rein über die Temperatur kann man da auch schon noch wirklich in die Geometrie eingreifen.
Ja, die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast im Studio ist Ben Dietermann. Es geht um Snowboarden, beziehungsweise um den Snowboardbau. Und wir haben uns jetzt ziemlich intensiv darüber unterhalten, was man alles so machen muss, um so ein Snowboard zusammenzubauen. Aber so die eigentliche Frage, was hat dich motiviert? Ah doch, das haben wir ein bisschen, was dich motiviert hat, den Snowboard zu bauen. Das haben wir schon ein bisschen gesagt. Das waren die Besonderheiten von dem Board. Jetzt gibt es heutzutage ja auch noch Boards, die man also in der Hälfte teilt. Ich weiß, in den 90er Jahren oder sowas war es mal eine Zeit lang, hat man zeitlang mal gedacht, Splitboarden ist, also das sind die Boards, die man in der Mitte teilt, um den Berg hochlaufen zu können. Da waren mal Splitboards total in und dann hat man lange nichts mehr gehört und jetzt habe ich den Eindruck, dass es wieder der totale Boom und ganz viele Leute wollen nicht mehr auf die Piste, wo viele andere Leute sind, sondern sie wollen in die Einsamkeit und kaufen sich dann Splitboards. Ist das so richtig der Eindruck?
Auf jeden Fall ist es eigentlich gar nicht so neu, das Thema Splitboarden. Eben einfach ein Snowboard in der Mitte durchgeschnitten, kann man wie die Tourenski den Berg hochlaufen. Mit der Bindung werden die zwei Teile wieder verbunden und dann kann man runterfahren, wie man eben will, auf dem Snowboard. Ja, ich glaube, das Patent ist von 95. Quasi wirklich die Popularität von Splitboarden hat zugenommen, so um, weiß nicht, ab 2010. Also da hat gewisser Jeremy Jones, Snowboard-Profi, sehr dazu beigetragen. Der hat aufgehört, quasi den Heli zu nehmen, sondern eben große Lines, Berge, eben dann mit dem Splitboard angefangen zu machen und auch Filme drüber gemacht. Und das hat so diese Welle angestoßen, die jetzt nochmal quasi über 10 Jahre später wirklich so auch hier in den Alpen und bei Leuten, die teilweise gar nicht so Snowboard-affin sind, ankommt. Also Leute, die, wo es wirklich mehr um das Rauskommen, um das Laufen geht. Genau.
Und dann kann man eben trotzdem Snowboard fahren, wenn man zum Beispiel nicht gut Skifahren kann. Dann baut man sein Board, baut es nachher oben um und kann dann wieder ein Snowboard draus machen und damit runterfahren. Genau. Und was ist dann, wenn ich jetzt so ein Splitboard baue, kann ich da einfach ein Snowboard nehmen und in der Mitte auseinandersägen oder müssen das auch wieder spezielle Boards sein?
Also man kann theoretisch ein Brett nur auseinandersägen, geht. So haben die meisten angefangen zu Splitboarden vor ein paar Jahren. Aber eigentlich ist Splitboards, da geht inzwischen dann doch mehr. Sie sind leichter geworden. Gewisse Detaillösungen wurden verbessert. Vor allem auch die an den Bindungen hat sich nochmal viel getan, wird sich auch nochmal was tun. Also jetzt in Kürze ist hier wieder die ISPO, größte Sportmesse. Dort wird auch, gibt es zum Beispiel eine neue Splitboard-Bindung zu sehen. Also da tut sich noch was und ehrlich gesagt wäre es auch gut, wenn sich da noch was tut. Also jetzt gar nicht mal bei den Boards, sondern eher bei den Bindungen, weil die sind für dieses Gesamtsystem noch entscheidender für die Funktion. Also ein Snowboard, also ein Splitboard richtig zu konstruieren, ist gar nicht so schwierig. Es hat nur länger gedauert, bis sich die Leute, sage ich mal, auch ein bisschen an die Materie dran gemacht haben.
Aber die Bindungen, darüber haben wir uns jetzt ja noch gar nicht unterhalten, weil du ja hauptsächlich das Board selber baust. Und die Bindungen sind halt sehr filigran, weil da viele Teile dran sind, die sich drehen. Während bei normalen Snowboard-Bindungen ja irgendwie das ein recht überschaubar ist mit ein paar Riemen, ein paar Plastikteilen. Das verstehe ich so richtig, oder?
Ja, es gibt jetzt bei den Splitboard-Bindungen wirklich welche, die sind sehr mechanisch, also wirklich was für Leute, die Technik verliebt sind. Also eigentlich ist gerade bei den Bindungen simpler besser, aber ja, sie müssen halt auch funktionieren und es gibt ein paar, die sind sehr simpel, sehr einfach funktionieren, aber funktionieren in, sag ich mal, in der Handhabung ja, aber dann beim Splitboarden besteht eben viel auch aus dem eigentlichen Hochlaufen. Da funktionieren sie dann eben nicht so gut. Das Problem ist ein bisschen eigentlich, dass gerade die größeren Marken widmen sich dem Thema nicht und du bräuchtest einfach ein bisschen, da müsste mehr Entwicklung stattfinden. Aber jetzt wird der Markt für diese Splitboard-Bindung eigentlich von ein paar kleinen Firmen bestimmt, die alle so ein bisschen auch aus eigenem Elan entwickelt haben, aber auch halt einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Ja, die meisten sehen so aus, wie wenn sie gerade direkt aus der Fräse kommen. Sind schön lackiert, aber man sieht, dass da noch sehr große Tüftler am Werk sind. Vorher hast du noch was erwähnt, nämlich Video von Jeremy Jones. Das heißt, im ganzen Snowboard-Bereich ist ja bei vielen Freizeitaktivitäten, aber ich glaube beim Snowboarden und Skifahren extrem. Da lebt das Ganze auch so ein bisschen von den Videos und von dem Lifestyle. Merkt man das dann, wenn da ein so jemand wie Jeremy Jones sowas vorstellt? Da hat er jetzt quasi das Splitboarden wieder angestoßen. Merkt man das direkt, dass dann die Leute irgendwie kommen und sagen, so was will ich jetzt auch haben? Oder ich will es für das haben?
Also ganz so direkt nicht und vor allem jetzt nicht mehr. Also die Videos von ihm, die das wirklich so angestoßen haben, die kamen ja auch zu einer Zeit, wo jetzt sowas wie Social Media noch nicht ganz so prägend ist. Und jetzt ist es einfach so, dass so ein einzelnes Video nicht mehr ganz so die Aufmerksamkeit bekommt wie damals. Von daher glaube ich, ja, also kann immer noch passieren, aber es passiert anders. Also eher so im Kleinen, da wird was, sieht man was, dann geht es so in gewissen Kanälen die Runde. Bin mal gespannt, was so der so als nächstes großes Ding kommt oder halt auch nur durch die Stadt getrieben wird. Mal schauen, also, weil da passieren schon noch Sachen, da bin ich sicher und fände ich auch wichtig.
Was meinst du, was es da noch geben kann? Ist das nicht irgendwie schon durch die große Differenzierung schon ziemlich ausgereizt? Was kann sich da noch tun?
Also ich finde natürlich ganz persönlich dieses Powdersurf-Thema, da kann noch mehr passieren, muss aber wegen mir auch nicht, aber generell glaube ich es fast, dass es so kommen wird, aber eben muss auch nicht. Dann gibt es aber auch sichere Themen, die man selber gerade noch nicht auf dem Schirm hat, weil sie aus einer komplett anderen Ecke kommen. Also ich verfolge nicht immer alles, was mit dem Thema Schnee zu tun hat. Eigentlich gar nicht. Also oder nur, sage ich mal, das, was wirklich so ein bisschen näher passiert, das verfolge ich gerne oder so. Aber sonst da kommt aus einer ganz anderen Ecke, könnte noch durchaus was Überraschendes kommen.
Ja, also das Powdersurfen wäre so ein bisschen back to the roots. Wir haben es davon, dass der Lifestyle auch so ein bisschen was mit dem Snowboarden zu tun hat. Unsere Musik passt nicht so ganz dazu. Jetzt probieren wir es nochmal mit einem anderen Titel. Auf jeden Fall hat er im Titel was mit Snow zu tun. Die Plattform auf Radio Free FM, sie ist schon fast zu Ende. Wir haben 16.58 Uhr, sind sehr lange, wir haben uns sehr lange darüber unterhalten heute, wie man Snowboard baut und was die einzelnen Elemente von so einem Snowboard waren oder sind. Entschuldigung, im Studio ist Ben Dietermann. Der hat eine kleine eigene Snowboard-Produktion, die sich Convoy Snowboards nennt. Und er hat uns das alles berichtet. Ja, gibt es noch was, was wir vergessen haben, wenn wir über Snowboards reden? Über die Trends haben wir auch schon gesprochen.
Ja, wichtig ist, Snowboarden zu gehen.
Genau, der Schnee fehlt uns noch dazu. Wie ist da deine Prognose?
Also ich muss sagen, ich sehe das immer recht leger, weil wenn man ihn finden will, findet man ihn. Also gerade wenn man ein bisschen losgeht, bis ins Auge, also klar, er fällt einem gerade nicht in vielen Zentimetern vor die Nase, aber es gibt ihn. Und also wir hatten am Wochenende zum Beispiel auch wieder super Sachen unterwegs, schön, also
gut, andere würden sagen, chase the snow. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da warst. Hat Spaß gemacht und wünsche dir auch noch viel Spaß im Schnee.
Ja, danke. Gerne.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.